Ich bin Denise Lappöck und das ist Zukunft Schule und wir haben heute den Mann zu Gast, der in Bayern für das Bildungssystem verantwortlich ist. Bei mir im Studio ist der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo. Schönen guten Tag, Herr Piazzolo.
Grüß Gott.
Freut mich sehr, dass Sie da sind. Wir wollen mit Ihnen natürlich ausführlich über die Zukunft der Bildung sprechen, aber zuerst werfen wir mal einen kurzen Blick in die Vergangenheit. Was würden denn Ihre ehemaligen Lehrer über Sie als Schüler sagen?
Ich glaube, unterschiedliches. Das kommt ganz drauf an. Erstens, welchen Lehrer man fragt und auch in welcher Altersstufe. Ja, ich war in der Grundschule ganz gut. Ich glaube, auch wenn man mit den Lehrerinnen und Lehrern spricht, wird das ganz okay ausfallen. Dann so in der Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums war es schwieriger. Da gäbe es auch ein paar Stimmen von Lehrern und Lehrern, die mich, glaube ich, nicht so positiv beurteilt haben. Und nachher in der Oberstufe hat da auch vieles wieder sehr viel Spaß gemacht und habe ich mich, glaube ich, auch engagiert. Und da hatte man auch zu den Lehrern dann ein engeres Verhältnis, auch inhaltlich.
Also durchaus ein Wechselbad der Gefühle.
Schon, ja.
Zum Aufwärmen würde ich gerne eine kurze Runde mit ein paar schnellen Fragen mit Ihnen machen. Ich gebe Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten und Sie dürfen wählen und bitte auch kurz begründen, warum Sie sich dafür entschieden haben. Coach oder Lehrer?
Lehrer. Ich finde den Begriff einfach toll und erlebe so viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, deshalb stehe ich hinter dem Begriff.
Frontalunterricht oder Projektarbeit?
Beides, aber stärker Projektarbeit, weil man die Schülerinnen und Schüler auch besser animieren kann, selbst was zu tun, und da lernt man am besten.
Informatik oder Latein?
Auch beides ist notwendig. Natürlich schauen wir im Moment sehr stark auf Informatik. Digitalisierung ist in aller Munde. Aber Latein ist auch wichtig, stützen wir, bringt Bezüge auch zur Tradition und zu dem, woraus auch unsere Gesellschaft sich gründet.
Wir haben ja bei Zukunft Schule einen sogenannten Bildungsbeirat, der besteht aus Lehrkräften, Schülern, Schülerinnen, Bildungsforschern und Elternvertretern. Und in Gesprächen mit all diesen Experten wurde deutlich, in der Bildung, da sollte es in allererster Linie um die Schüler und die Schülerinnen gehen. Und aus den Gesprächen unserer bisherigen Podcast-Folgen, da hat sich auch gezeigt, dass Partizipation der Schüler und Schülerinnen einer der Hebel sein könnte für das zukunftsfähige Schulsystem. Und dazu würde ich Ihnen jetzt gerne ein Zitat vorspielen, und zwar vom Bildungsforscher Gerhard Dehaan.
Also da würde ich ganz stark auf die Idee von Partizipation ausgehen wollen. Also zu sagen, bringt etwas in die Schule mit, was euch interessiert, und insistiert darauf, dass man sich damit befasst. Und wenn dann gesagt wird, wir müssen was anderes lernen, dann können Schülerinnen und Schüler, auch Eltern, sagen, das haben wir sowieso das meiste nach dem nächsten Test schon wieder vergessen. Und ich glaube, dass das ein Pfad wäre, zu sagen, lass uns doch mal stärker anknüpfen an die Interessen, die wir wirklich haben, und dann gucken, wie wir das, was wir curricular tatsächlich machen müssen, denn da in irgendeiner Form mit einbinden. Das halte ich für sozusagen einen kleinen Alltagsschritt, der vielleicht Mut macht.
Was sagen Sie zu Herr Dehaans Aussage?
Man kann es immer extrem sehen und sagen, wir planen überhaupt nichts, und dann kommen die Schülerinnen und Schüler in die Schule und dann überlegen wir, was wir an dem Tag machen. Dann ist aber auch nicht viel Vorbereitung möglich. Also ich glaube, Partizipation ist natürlich wichtig. Übrigens nicht nur im Unterricht, sondern auch schon in der Planung. Wir haben jetzt die Oberstufe geplant, die neue des Gymnasiums. Und da waren auch Schülerinnen und Schüler dabei bei den Planungen. Und das halte ich auch für richtig, weil die Schülerinnen und Schüler sind im Mittelpunkt. Auch was Unterrichtsgestaltung anbetrifft, gerade bei Projektarbeit, kann man und sollte man auch Schülerinnen durchaus beteiligen. Gibt es viele Formen, auch beim Projektseminar im Gymnasium. Aber auch schon in der Grundschule können sie mit Einfluss nehmen. Trotzdem, all dies auch für sinnvoll, wenn wir Lehrpläne auch vorgeben, wenn wir Ideen haben, was wir in jeder Altersstufe auch machen wollen, was auf was aufbaut. Also das ist schon auch sinnvoll. Insofern Partizipation ja, aber nicht Bestimmung des Unterrichts nur durch die Schülerinnen und Schüler.
Da würde ich gerne kurz nachhaken. Bei den Planungen für die Oberstufe, wie sah das konkret aus, dass die Schüler da mitgestaltet haben oder mitgeplant?
Ja, wir hatten eine Arbeitsgruppe, die tagte im Kultusministerium. Da waren mit beteiligt der Verband der Lehrerinnen und Lehrer, der Philologenverband, dann die Direktorenvereinigung, die Elternvereinigung und eben auch die Schülervereinigung. Alle vier aus der Schulfamilie. Wir haben uns dann noch zusätzlich in einem Symposium auch nochmal wissenschaftlichen Rat geholt, haben auch Gewerkschaften und Kirchen gefragt, also umfassend. Aber die Arbeitsgruppe setzte sich aus diesen vier Genannten zusammen und die haben häufig getagt und sind zu gemeinsamen Ergebnissen gekommen, die ich für sehr gut halte.
Sie hatten es auch gerade schon angesprochen, den Lehrplan, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Schüler und Schülerinnen an Regelschulen in Bayern, die bekommen ja teilweise Verweise, wenn sie an Fridays for Future teilnehmen. Warum lässt man ihnen nicht die Freiheit, das Verpasste selbstständig nachzuholen?
Ist immer so, also erstens begrüße ich natürlich, wenn sich Schülerinnen und Schüler politisch engagieren, das heißt nicht nur parteipolitisch, sondern sich Themen annehmen. Und da ist das Thema Klima ein ganz wichtiges, was sie selber ja auch angeht und was unsere Zukunft und ihre prägt. Insofern ist das ganz richtig und finde ich gut, dass sie sich da engagieren. Das Zweite ist, wir haben eine Schulpflicht, die auch ihren Sinn hat und ihre Bedeutung. Eigentlich sind die Eltern für die Erziehung zuständig, auch noch im Grundgesetz. Und wir nehmen wir in der Schulzeit die Kinder in Obhut, garantieren auch den Eltern, dass wir uns um sie kümmern. Deshalb gibt es die Schulpflicht und deshalb sollte man, wenn man demonstrieren will, es außerhalb der Schulzeit machen. Die Frage ist dann immer, was ist, wenn das ist vielfach geschehen und die Schülerinnen und Schüler es trotzdem während der Schulzeit tun. Und da ist im Gesetz geregelt, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter dafür zuständig sind und das, glaube ich, auch sehr verantwortungsvoll getan haben. Es wurde auch Unterricht nachgeholt, es wurde darüber geredet vorher, aber natürlich auch gab es den einen oder anderen Verweis. Es wurde aber jeder Einzelfall geprüft, das sind dann besondere Einzelfälle, wo der Schulleiter vielleicht den Eindruck hatte, dass es notwendig war, aber auch solche Verweise sollte man pädagogisch begleiten. Schulen sind pädagogische Einrichtungen, also auch immer Schülerinnen und Schülern erklären, warum man zu welcher Entscheidung kommt.
Wir haben natürlich auch mit Schülern und Schülerinnen getroffen, die nicht bei Fridays for Future aktiv sind, aber in der SMV. Und auch die wünschen sich, dass das Thema Nachhaltigkeit viel mehr im Unterricht vorkommt. Da hören wir mal rein.
Bis jetzt eigentlich nicht.
Ich auch nicht.
Also.
Schön, dass wir uns da einig sind. Ja. Das ist der Antike privat. Also, ne?
Ich habe jetzt am Ende des Jahres in Erdkunde das Thema Klimawandel. Vielleicht wird da dazu was gesagt.
Das haben wir jetzt auch. Da wird schon ein bisschen was zugesagt, aber nur weil unsere Geolehrerin sehr, sehr überzeugt davon ist. Also die macht außerhalb des Lehrplans etwas. Wir reden total viel über Friday for Future und das sind Sachen, die sind nicht im Lehrplan vorgesehen. Die Lehrerin sagt außerhalb, sie macht es jetzt, aber sie hat eigentlich gar keine Zeit, das zu machen. Also, dass man so ein bisschen im Lehrplan auch ein bisschen Zeit für sowas lässt.
Wie sehen Sie das? Mehr Zeit für zum Beispiel Nachhaltigkeit im Unterricht?
Also zum Ersten sollte man immer wieder betonen, dass der Lehrplan trotz allem auch Zeit lässt. Der Lehrplan legt nicht jede einzelne Stunde exakt fest. Ich habe das auch erst erfahren, so im letzten Jahr, so ganz bewusst, als es ums Schneechaos ging, jetzt vor ein bisschen mehr als vom knappen Jahr, dass wir doch in den Lehrplänen auch mal Luft haben und auch Gestaltungsfreiheit. Zusätzlich ist aber so, dass in unseren Lehrplänen natürlich auch Nachhaltigkeit, auch Klima verankert ist. Überhaupt vieles, was wir mit Alltagskompetenz auch bezeichnen. Und da ist natürlich immer die Frage, wo? Wir machen das fächerübergreifend. Gerade kam das Beispiel im Geografieunterricht, da passt es, aber auch im Biounterricht. Man kann es in Deutsch machen, aber selbst in Religion lässt sich sehr viel auch über Nachhaltigkeit machen. Das hängt dann auch stark von den Lehrern und Lehrern ab. Aber ich würde auch durchaus mal den Schülerinnen und Schülern empfehlen, warum nicht auch einen Anstoß zu geben. Wir würden ganz gern das machen, passt das nicht? Mehr als, dass ein Lehrer sagt, na jetzt gerade nicht, kann nicht passieren. Also man kann da durchaus auch selber mal aktiv werden.
Interessanterweise sprechen Sie gerade ganz viele Dinge an, die in den bisherigen Folgen schon genannt wurden. Da kommen wir später auch noch drauf. Aber nochmal zurück zum Lehrplan. Viele Schüler und Schülerinnen fühlen sich nicht ausreichend aufs spätere Leben vorbereitet. Sie haben es gerade ein bisschen angesprochen, Alltagspraxis. Obwohl es da auch ja, teilweise Berufspraktika gibt, auch da haben wir einen Originalton.
Ja, also so semi, also es kommt drauf an, in welchen Sachen. Also wir lernen hier sozusagen von Klausur für Klausur, aber es kommt nie irgendwie so, ihr könnt das später mal gebrauchen oder so Infotage zum Beispiel, so zum wirklichen Leben. Es gibt zwar diese Berufsinfotage, das ist ein Tag, es gibt zwar ein Berufspraktikum, aber ich finde, es ist immer noch was anderes. Da macht man 2 Wochen Praktikum, sonst beschäftigt man sich irgendwie, finde ich, gar nicht mit dem realen Leben. Wie ist es denn?
Ist es ein Problem, das Sie im Kultusministerium erkannt haben oder sehen Sie das auch so und was kann da gemacht werden?
Es wird schon länger natürlich diskutiert. Gerade schon vor einigen Jahren wurde dieses Thema Alltagskompetenz aufgenommen, auch in 5 Handlungsfeldern untergliedert. Das geht von der Ernährung los über Verbraucherschutz, zum Beispiel Handyverträge, ein ganz wichtiges Thema auch für Schülerinnen und Schüler. Das geht aber auch in den Landwirtschaftsbereich hinein und vieles, was man eben so unter dem Alltag versteht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein paar Dinge, gerade auch in den Grundschulen, Grundfertigkeiten, Lesen, Rechnen, Schreiben. Nur das sind natürlich auch Alltagskompetenzen. Wenn man es nicht kann, findet man sich auch nicht im Alltag zurecht. Andere Dinge sind vielleicht nicht immer einsichtig. Der eine oder andere wird sagen, wozu brauche ich höhere Mathematik? Natürlich zum Teil dann auch für die Studierfähigkeit. Nur auch da haben wir uns umgestellt. Ich war ja dieses Jahr recht intensiv mit dem Mathe-Abi beschäftigt. Gerade dort ist in den letzten Jahren bewusst darauf geachtet worden, klarzumachen, wozu man auch die eine oder andere mathematische Fähigkeit gebrauchen kann. Deshalb sind die Aufgaben jetzt auch etwas textlastiger geworden, um sie in den Alltag einzubinden. Das macht für den einen oder anderen aber wieder schwerer, weil er dann auch den Text erfassen muss und das kostet Zeit. Also insofern muss man da immer abwägen, natürlich die entsprechende Fachkompetenz, aber vieles, nehmen wir auch nur unsere Fremdsprachen, sind natürlich auch für den Alltag zu gebrauchen. Wenn ich in der Welt unterwegs sein will, nützt mir sicher das Englische, was ich in der Schule lerne, auch. Was wir nicht so wollen, aber was immer kommt, ist das Klassische, nur auf die Klausur lernen und dann nachher vergessen. So ist es nicht gedacht.
Aber ein Extrafach Alltagskompetenz wäre keine Option.
Ja, wir machen uns jetzt da gerade eben die Gedanken intensiv. Wie gesagt, wir haben jetzt schulfachübergreifend die Alltagskompetenz. Wir werden das sicherlich auch nochmal ausbauen. Meine Vorstellung ist es, und die ist auch mit vielen Kollegen schon besprochen, dass wir es insbesondere auf Projekte jetzt stützen, dass wir auch von außen Experten in die Schulen holen wollen. Das ist ja auch mal ganz spannend, auch im Hinblick auf Berufsorientierung. Insofern soll es sowohl in den Fächern stattfinden als auch in Projekten und dann auch nochmal extra dokumentiert werden. Da wird schon noch einiges kommen.
Hätte ich zu meiner Schulzeit super gefunden, weil ich habe mir ehrlich gesagt viele Fragen gestellt, die Sie gerade genannt haben. Warum muss ich jetzt dieses Gedicht interpretieren für später? Damals dachte ich mir
das. Ja, aber das wird jetzt beim BR sehr nützlich sein.
Wechseln wir mal das Thema. Wir haben uns bei Zukunftsschule auch die Arbeit der SMV angeschaut. Und wir sind in einer Folge auch zur Bundesschülerkonferenz gefahren. Und der Bayerische Landesschülerrat, der würde gerne im Bildungsausschuss des Landtags vorsprechen dürfen. Was halten Sie davon?
Also das ist natürlich Entscheidung des Landtags, jetzt nicht der Staatsregierung. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum ein oder anderen Thema auch mal der Landesschülerrat geladen wird. Aus meiner Zeit, und ich war mehrere Jahre im Bildungsausschuss, gab es immer wieder mal Schülerinnen und Schüler, mal bei der Petition, mal beim anderen Thema, wo sie auch gehört worden sind. Und das ist nicht auszuschließen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen aus dem Landtag auch mal den Schülerrat einladen, gerade wenn es um Themen geht, die die Schüler betrifft.
Herr Piazzolo, lassen Sie uns auch über den Nationalen Bildungsrat sprechen. Darauf hatten ja die Bundesschülerkonferenz und der Bundeselternrat gehofft. Bayern hat den Nationalen Bildungsrat verlassen und ihn damit mehr oder weniger zum Scheitern gebracht. Was waren denn die Beweggründe?
Also wir haben ihn nicht verlassen, weil er ihn noch gar nicht gibt, sondern wir haben jetzt gesagt, lasst uns die Idee, die im Hintergrund steht, anders aufsetzen. Worum geht es? Es geht darum, Experten zu berufen und einzuladen. Die Idee war eben einen Bildungsrat auf nationaler Ebene. Das ist angestoßen worden durch den Koalitionsvertrag des Bundes, der eigentlich da keine Kompetenzen hat, aber hat sich dieser Sache angenommen. Und im Hintergrund geht es natürlich darum, mehr Vergleichbarkeit, auch Transparenz zu schaffen. Die Ziele teile ich, da sollten wir wirklich uns auch anstrengen. Es ist aber jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren hauptsächlich darüber geredet worden, wer hat welche Stimmen, wie wird der Bund beteiligt, wie die Länder. Das hat sich verhakt in den unterschiedlichen Interessen. Und deshalb halte ich es für richtig, diese Idee anders aufzusetzen, im Rahmen schon vorhandener Institutionen, nämlich der Kultusministerkonferenz. Da machen sich die Länder zusammen, die Kultusminister Gedanken, wie man vorankommt. Und da sollte man aus meiner Sicht einen solchen wissenschaftlichen Beirat aufsetzen. Das lässt sich hoffentlich leichter realisieren. Insofern ist das Thema vielleicht etwas hochgespielt worden bundesweit, aber die Idee an sich kann man umsetzen. Ich bin aber grundsätzlich der Auffassung, dass wir uns wirklich Gedanken machen sollten in der Bundesrepublik Deutschland über Föderalismus. Das vermischt sich viel. Der Bund zieht sehr, sehr viel an, gestaltet es manchmal auch mit Geld etwas aus, was besonders für die ärmeren Länder dann interessant ist. Wir sollten meines Erachtens schon bei den Kompetenzen bleiben, die wir haben. Und im Bildungsbereich nicht nur, aber insbesondere dort haben die Länder die Kompetenzen und dann sollen sie sie auch wahrnehmen. Dann sind es nicht nur Kompetenzen, sondern auch Verantwortungen. Und dann sind sie auch verantwortlich für das, was klappt oder was nicht klappt. Und insofern ein solcher Bildungsrat der Länder halte ich für sehr sinnvoll, aber nicht jetzt aufgesetzt vom Bund.
Und wieso ist es für Sie bzw. für Bayern so wichtig, dass Bildung auch Ländersache bleibt?
Wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Bei den meisten Tests schneidet Bayern ganz gut ab. Auch dass in der Tendenz die Eltern mit dem bayerischen Bildungssystem noch ganz zufrieden sind, bei all der Kritik, die man auch üben kann. Es ist auch gar nicht so schlecht, wenn wir in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Systeme haben. Man kann sie sich anschauen, man kann Best Practice auch auswählen, man kann von anderen lernen. Aber wir wollen jetzt nicht unbedingt auf das Niveau von anderen gezogen werden, weil die letzten Tests, gerade der sogenannte IQB-Test, hat gezeigt, dass wir teilweise über ein Jahr weiter sind in Bayern als manch anderes Bundesland. Und diesen Vorsprung wollen wir nicht verlieren, sondern wir wollen die Qualität ausbauen. Und deshalb halte ich es für sehr sinnvoll, wenn wir auch diese bayerische Linie weiter vertreten können. Auf der anderen Seite, und dafür ist die Kultusministerkonferenz da, wollen wir uns gerne mit den Kollegen austauschen, auch darüber reden. Das tun wir auch beim Abitur, bei anderen Themen, wie wir gemeinsam vorangehen können, wie wir solche Standards setzen können und die Vergleichbarkeit herstellen. Da sind wir auf einem guten Weg, aber es kostet Zeit, es braucht Kraft, aber dafür ist man ja auch da.
Das stimmt. Aus bayerischer Sicht ist es auch total nachvollziehbar, was Sie sagen, weil natürlich, wenn wir on the top stehen, dann ist es eine schöne Sache. Aber es ist ja dann teilweise schon ein recht großes Gefälle da. Also es ist ja eine Uneinheitlichkeit, die ja jetzt vielleicht nicht unbedingt gewünscht sein sollte.
Es ist insbesondere dann schwierig, wenn Sie von einem Bundesland ins andere wechseln, beruflich. Solange Sie in dem Bundesland bleiben, glaube ich, ist das dann kein Problem. Dort ist es sicherlich auch leichter, von Bayern woanders hinzuwechseln. Auf der anderen Seite ist es so, weil, merken wir auch, wir haben einen hohen Zuzug, auch innerhalb der Bundesrepublik, nach Bayern. Für diejenigen mag es mal schwerer sein, aber auch da gibt es durchaus Unterstützung und auch da Möglichkeiten, in unser Schulsystem hineinzufinden. Deshalb ist es mir auch ganz wichtig, dass wir ein sehr durchlässiges Schulsystem haben, dass man Schullaufbahnen auch unterschiedlich gestalten kann. Und da werden wir uns sicherlich auch noch weiter Stück für Stück verbessern.
Wie sähe so eine konkrete Unterstützung aus?
Naja, erstens gibt es auch eine Schulberatung, dass man eben auch diejenigen, die zu uns kommen, beraten kann, welche Schule die geeignete ist. Und auch wenn man dann aufs Gymnasium kommt, ist es ja nicht so, dass gleich, das heißt, der kann jetzt im Moment die Leistung nicht bringen und muss eine Klasse weiter drunter, sondern da gibt es dann auch durchaus Verständnis und bestimmten Zeithorizont und bis man auch einschätzen kann, wie ist die entsprechende Leistungsfähigkeit. Also es ist nicht so, dass man da immer ins kalte Wasser springt. Aber klar ist es eine Umstellung und für diejenigen, die ein anderes Bildungssystem vielleicht kennen, ist es nicht ganz einfach, die vielleicht richtige Schule auf Anhieb zu finden.
Mal angenommen. Oder wir tun jetzt mal so, als wären einige Reformen schon in Kraft getreten und ich nenne Ihnen die Reformen und ich würde Sie bitten, spontan drauf zu reagieren. Ab sofort gibt es Gleitzeit. An allen Schulen zwischen 8 und 10 Uhr darf sich jeder Schüler, jede Schülerin aussuchen, wann sie kommt und was sie genau in dieser Zeit macht.
Naja, als erstes, glaube ich, würden sich die Eltern teilweise beklagen, weil sie natürlich auch ihre Zeiten auf die Schulzeiten abstimmen, wann sie anfangen. Man muss das auch mit den Arbeitgebern abstimmen. Und was nicht zu unterschätzen ist, ich glaube, das wird häufig unterschätzt, gerade auch im ländlichen Raum, sind die Busverbindungen. Ja, die sind mit den Kommunen eng mit den Schulen abgestimmt. Ich will nicht, dass alle Jugendlichen mit dem Auto zur Schule gebracht werden, und zwar zu unterschiedlichen Zeiten. Das wäre klimaschädlich. Es zielt natürlich darauf ab, dass die Kinder auch unterschiedliche Leistungsfähigkeit haben. Ja, und der eine ist vielleicht Frühaufsteher und der andere Spätaufsteher. Das ist immer nachvollziehbar. Trotzdem macht es natürlich Schule nicht leicht zu organisieren, wenn jeder kommen und gehen kann, wann er möchte. Auf der anderen Seite, grundsätzlich haben wir eine gewisse Flexibilität. Die Schule muss nicht zu einer ganz bestimmten Zeit beginnen. Das können die Schulen auch im Rahmen bestimmter Zeiten gestalten. Was wir noch nicht haben, ist Gleitzeit für jeden einzelnen Schüler. Der eine oder andere hat das schon mal für sich, insbesondere in der Oberstufe, dann vielleicht realisiert, wenn er Entschuldigungen selber schreiben kann, aber das ist vielleicht auch nicht das Ziel.
Nicht die Gleitzeit, die wir meinten.
Genau.
Wir haben mit einem Schulleiter mal gesprochen aus Mittelfranken, der hat die Gleitzeit eingeführt. Da hören wir mal rein.
Gleitzeit würde bedeuten, der eine kommt um 8, der andere kommt um 8:30 und diese Gleitzeit geht vielleicht bis 10 Uhr und danach geht dann in der Schule ein anderes Programm weiter, vielleicht ein bisschen herkömmlicher Unterricht oder Projekt oder man hat Sport oder anderes mehr. Also so die erste Zeit, so zwischen 8 Uhr und 10 Uhr so zu gestalten, dass du dort üben kannst, Mathe, Deutsch, Englisch und du teilst dir deine Zeit zum Üben ein, du hast ein Pensum, das du schaffen musst. Du kannst also nicht selbst entscheiden, ob du lernst oder nicht lernst. Und ich denke, so wie ich dich einschätze, Iliana, wirst du auch lernen wollen. Du bist ja fleißig und wirst einen guten Abschluss haben. Also wirst du diese Zeit nutzen. Aber du kannst ein bisschen besser entscheiden, wie intensiv und von wann bis wann du sie nutzen wirst. Und dann gibt's mal so einen Tag, wo du sagst, okay, ich glaube, ich fange heute eine halbe Stunde später an, weil ich vielleicht ein bisschen zu spät ins Bett gegangen bin. Und am nächsten Tag fängst du dann pünktlich an, um das Pensum einzuholen.
Würde das Ihre Meinung zur Gleitzeit an Schulen ändern?
Wir haben es ja teilweise dann, wenn wir in den Ganztag hineinschauen, in bestimmte Modelle, insbesondere am Nachmittag, die flexibler gestaltet sind, da funktioniert es auch ganz gut. Es ist natürlich, ja, wenn man entsprechend viele Lehrkräfte hat und das auch gestalten kann, dann geht es, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es auch nur ein Teil, nämlich der Start. Man dreht da ein bisschen was um. Im Grunde genommen sind das dann auch so ein bisschen verlagerte Hausaufgaben in den Beginn des Tages, begleitet durch den Lehrer. Das wird, wie gesagt, zum Teil auch am Nachmittag gemacht. Ob das jetzt das alleinselig machende Modell ist, wage ich zu bezweifeln, weil wir doch die Schule, gerade wenn man auch mit den Schulrektoren spricht, ist doch auch viel Organisation. Welches Fach wann? Welches Fach würde dann der jeweilige Schülerinnen, Schüler wiederholen, ist dann der Fachlehrer denn vor Ort, der auch mal Hilfestellung leisten kann? Wenn jetzt der eine Schüler um 8 kommt und Englisch wiederholt und nicht weiter weiß, aber es ist nur der Deutschlehrer da. Also ich glaube, da muss man dann schon sehr ins Detail einsteigen. Das klingt im ersten Moment ganz gut, besonders auch vielleicht für die Schüler. Aber die Organisierbarkeit ist, glaube ich, nicht so leicht sicherzustellen.
Ja, ein hoher Aufwand wäre es bestimmt. Gehen wir weiter mit den Reformen, von denen wir so tun, als gäbe sie schon. Ab sofort sind private Handys und Tablets im Unterricht erlaubt.
Wir haben gerade Modellversuch. Also es ist so, dass bis jetzt es ist, dass digitale Speichermedien, wie es so schön heißt, nicht verboten sind, sondern sie sind im Unterricht erlaubt, wenn es der Lehrer erlaubt und für Unterrichtszwecke, privat nicht. Und da ist die Frage, ist das noch zeitgemäß? Deshalb haben wir jetzt eine ganze Reihe von Schulen, denen wir nicht vorgeben, wie sie das Modell durchzuführen haben, sondern die unterschiedlichen Modelle testen. Das läuft jetzt mal 2 Jahre und dann schauen wir weiter. Ich habe die Tests, wir haben sie noch nicht ausgewertet. Die ersten Ergebnisse zeigen aber durchaus sehr verantwortungsvollen Umgang. Die Schulen machen das sehr unterschiedlich, aber auch keine eindeutigen Ergebnisse. Das heißt, man muss schon sehen, dass auf der einen Seite man sagen kann, na ja, die Schülerinnen und Schüler haben Privathandys. Es wäre vielleicht etwas unnatürlich, sie in der Schule zu verbieten. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele, übrigens auch Schüler, die sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, so einen gewissen Schutzraum zu haben und in den Schulen es nicht nützen zu dürfen, außer in Ausnahmefällen. Ja, aber das ist bis jetzt schon so, wenn ein Notfall da ist, so fragt man den Lehrer und selbstverständlich darf man dann auch das Handy benutzen. Ich stelle mir auch die Frage, ob wir nicht vielleicht auch altersmäßig differenzieren. Ich glaube, bei den Grundschülern ist es nicht unbedingt notwendig. Also hier bin ich auch nicht festgelegt, sage ich ganz offen. Warten wir mal ab, was die Schulen da auch für Ergebnisse erzielen. Die diskutieren das mit der Schulfamilie, also mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrerinnen, auch mit dem kommunalen Sachaufwandsträger ist auch mit dabei. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was diese Ergebnisse bringen.
Ich auch. Kommen wir zur weiteren Reform. Ab sofort können Schüler und Schülerinnen in bestimmten Stunden mitentscheiden, über welche Inhalte gesprochen wird.
Naja, wir hatten das zum Beispiel in meiner Schule in den 70er Jahren schon. Das hieß damals so Diskussionsstunde. Einmal, ich glaube im Monat war es gewesen, in der Gemeinschaftskunde oder in Deutsch, hatte man eine Stunde, wo wir bestimmen durften, welches Thema ist und darüber haben wir diskutiert. Also insofern, glaube ich, kann man das in bestimmten Rahmen immer auch tun. Und tut man, glaube ich, auch. Natürlich gibt es Lehrpläne, aber auch da innerhalb ist schon ein gewisser Spielraum. Und wenn es Themen gibt, und das wurde auch vorher erwähnt, wie ein Thema jetzt im Moment, ob es Nachhaltigkeit, Klima ist, was die Schüler auch sehr intensiv beschäftigt, dann bin ich mir sicher, dass das die Lehrerinnen und Lehrer durchaus aufnehmen können, auch in unterschiedlichen Schulfächern, sodass es auch durchaus in den Lehrplan mit hineinpasst. Da gibt es sicherlich Fächer, wo es leichter ist und andere Fächer, wo es schwieriger ist. Im Mathematikunterricht kann man auch Klimaberechnungen durchaus vornehmen. Also es kommt immer darauf an, und dass da mal eine Anregung eines Schülers oder einer Klasse aufgenommen wird, warum nicht?
Wir haben jetzt viel über die Schüler und Schülerinnen gesprochen. Gehen wir mal zu den Lehrern und Lehrerinnen, weil die sind ja nicht so ganz unwichtig im Schulalltag, sind ja Schlüsselfiguren. Und natürlich haben wir uns auch deren Rolle bei Zukunft Schule angeschaut. Konkret, wie die Lehrerausbildung funktioniert und worauf sie einen beispielsweise vorbereitet oder auch nicht vorbereitet. Hören wir mal rein, was eine junge Lehrkraft, eine junge Lehrerin zu ihrem Studium sagt.
Ja, also das ist wirklich viel zu theorielastig. Wir mussten Altfranzösisch lernen, Mittelenglisch, verschiedenste Sachen. Das ist nicht das, was ein Lehrer braucht im Alltag, leider.
Da würde ich Ihnen gleich den Ball übergeben.
Ja, wir haben ja im Grunde genommen verschiedene Phasen der Lehrerbildung. Die erste an der Universität, dann die zweite an der Referendarzeit und dann später auch noch während der Lehrertätigkeit Fortbildungen. Und jeder Ausbildung hat ihre Besonderheiten und auch ihre Schwerpunkte. Wir haben unterschiedliche Lehrerbildung an den Universitäten je nach der Schulart. Das halte ich auch für richtig. Darüber kann man mal diskutieren. Ich halte es für richtig. Gerade die Gymnasiallehrer, aber nicht nur, auch andere legen doch sehr großen Wert auch auf die Fachlichkeit. Und da geht es nicht nur darum, dass ich eins zu eins das, was ich an der Universität lerne, nachher im Schulunterricht anbringe, sondern es geht schon auch darum, das Fach in möglichst umfassender Art und Weise zu beherrschen, auch Dinge vielleicht zu verstehen, um dann andere Sachen unterrichten zu können. Selbstverständlich gibt es aber dann auch die jeweilige Fachdidaktik. Das heißt, jeder lernt auch, wie kann ich dieses, was ich fachlich mitbekomme, nachher möglichst geschickt, so möchte ich es mal übersetzen, auch schülergerecht in den Unterricht bringen. Und dann kommt natürlich auch die Praxis dazu. Da gibt es einmal den gewissen Praxisschock für den einen oder anderen, wenn er an die Schulen kommt, aber den sollte man schon abfedern. Also meine Vorstellung ist es natürlich auch schon im Studium, gibt es entsprechende Praktika, da kann man auch drüber nachdenken, ob die noch ausweitet, damit es auch die angehenden Lehrerinnen und Lehrer erkennen, was sie können, was sie nicht können, wie sie auch das, was sie an der Uni lernen, nachher im Unterricht anwenden können. Das wird dann sehr extensiv auch in der Referendarzeit gemacht, auch durch sehr praxisorientiert und insofern kommt man da auch, glaube ich, rein. Aber diesen Vorwurf kennen wir. Ich selber habe Jura studiert. 90% dessen, was man dort lernt, habe ich nachher nicht unbedingt in der Praxis angewandt. Trotzdem ist es auch durchaus wertvoll. Ob alles immer notwendig sein muss, weiß ich nicht. Aber gerade bei den Beispielen Mittelenglisch oder Französisch, darum geht es dann schon, wie sich eine Sprache auch entwickelt und wie sie sich verändert. Das mag mal mühsam sein, nicht immer nachvollziehbar, aber gehört vielleicht schon auch mit dazu, wenn man diese Sprache durchdringen will, dass man da bestimmte Entwicklungen auch kennenlernt.
Wobei, als Jurastudent oder danach dann als Jurist haben Sie nicht zwangsweise mit Menschen zu tun, so wie die Lehrkräfte, die ja mit Kindern, mit Jugendlichen umgehen. Ja. Wäre es da vielleicht nicht eine Idee, diesen Praxisteil zu einer Pflicht zu machen? Also ich kenne ein paar Lehrer oder angehende Lehrer, die sich auch wirklich darüber beschwert haben und einige, die auch erst in der Referendariatszeit gemerkt haben, upsala, das ist ja überhaupt nichts für mich, vor der Klasse stehen, dann haben sie aber schon 5 Jahre oder mehr studiert und dann ist das natürlich der Gedanke, dass man sich dann nochmal umorientiert, das überlegt man sich dann zweimal.
Ja, das sollte man auch verhindern. Also es ist schon ganz wichtig, das muss nicht unbedingt, das machen einige Universitäten im Grunde genommen am Anfang des Studiums, ehe das Studium beginnt, Art Assessment Center, wo man das testet und da gibt es dann so die Zahlen, recht pauschal, ein Drittel der Studierenden, die sind einfach von Natur aus begabte Lehrerinnen und Lehrer, ein Drittel wird sich sehr schwer tun, passt vielleicht nicht, ein Drittel ist dann schon geeignet. Das kann man machen, aber das sollte man auch während des Studiums natürlich tun, rege ich auch durchaus an. Auf der anderen Seite gibt es auch Freiheiten an den Universitäten. Wir haben eine gewisse Autonomie bei den Studiengängen. Die eine macht es mehr, die andere weniger. Ich halte es für sehr sinnvoll, wenn die jungen Lehrerinnen und Lehrer, und sie planen ja alle, an die Schulen zu gehen, wenn sie das auch frühzeitig kennenlernen, auch begleitet kennenlernen, auch mal Verantwortung übernehmen können und es testen, ob es ihnen Spaß macht und ob sie geeignet sind, denn dann sollten sie auch frühzeitig entscheiden, es nicht zu machen. Wobei jetzt brauche ich meinen Werbeblock. Es ist ein toller Beruf. Wir brauchen auch Lehrerinnen und Lehrer in allen Schularten und insofern fordere ich alle, die das hören, auf, sich ernsthaft Gedanken zu machen, ob sie nicht Lehrerinnen und Lehrer werden wollen und es einfach mal versuchen.
Vielleicht wollen die dann an der Uni Regensburg studieren, weil da gibt es nämlich so eine Testmöglichkeit, die Sie angesprochen haben, ein Lernlabor, an dem Dr. Inken Rebentrost angehende Lehrkräfte mit Schulklassen direkt arbeiten lässt.
Sonst gibt es ja die Meinungen, dass man eben sagt, also der erste Ausbildungsabschnitt an den Universitäten ist wirklich, um die fachlichen Grundlagen zu legen, und das andere, das Handwerkszeug, ist Aufgabe des zweiten Ausbildungsabschnitts, also des Referendariats. Aber eigentlich ist es zu spät, weil dann gibt es kein Zurück mehr. Dann habe ich ein Staatsexamen in der Tasche, das ich für sonst schlecht brauchen kann. Aber die Entscheidung muss vorher fallen. Und wir hatten tatsächlich hier im Lernlabor schon das Phänomen, dass jemand, der auf Grundschullehramt studiert hat, auf Mittelschullehre gewechselt hat und umgekehrt, weil er hier im Lernlabor erlebt hat, wie das ist, mit den jeweiligen anderen Kindern zu arbeiten.
Da nochmal die Nachfrage, wäre es nicht, also ich weiß, ich hatte es schon mal gefragt, aber trotzdem, wäre es nicht einfach eine Idee, allen Unis zu sagen, bitte nehmt ein Lernlabor oder wie ihr das auch immer nennen wollt, auf in die Ausbildung?
Ja, also ich bin da gerade auch während der ersten Phase durchaus für mehr Praxisbezug, weil es ja auch Spaß macht, ja, Spaß machen sollte, auch an die Schulen zu gehen oder vielleicht Schülerinnen und Schüler mal an der Universität zu haben, also dieses Koppeln. Es schadet einer Universität auch nicht, sich den Rat von Praktikern zu holen, von Lehrerinnen und Lehrern, da eine enge Zusammenarbeit, das miteinander abzustimmen, auch die Übergänge. Und insofern glaube ich, dass man da wirklich das eine oder andere noch positiv entwickeln kann.
Wenn ich richtig informiert bin, dann sprechen Sie ja derzeit mit Vertretern des jungen BLLV über eine Reform der Ausbildung. Wie ist denn da der Stand der Gespräche?
Na, wir machen uns immer Gedanken, welche Ausbildung alle jeden Abschnitt verbessern kann. Sowohl den an der Universität als auch die Referendarzeit als auch später. Und das Gespräch hier auch mit Vertretern der jungen Generation zu suchen, halte ich für sehr sinnvoll, weil entweder sind sie gerade an der Uni oder sie kennen sie oder sind in der Referendarzeit oder sind Junglehrer und haben es unmittelbar hinter sich. Also insofern solche Erfahrungen auch ins Ministerium mit einzubringen und einzuspielen, ist immer nur ein guter Weg. Ich sage zwar auch den Vertretern immer, das sind alles, Politik ist immer das Bohren dicker Bretter, Max Weber, und insofern geht nicht alles von heute auf morgen. Aber wenn man da gute Ideen hat, versuchen wir sie auch aufzunehmen. Und das Ziel ist natürlich nicht um des Studiums willen, sondern dass wir gute Lehrerinnen und Lehrer bekommen. Die haben wir in Bayern, und zu Recht, ist auch vorher gesagt worden, auf die Lehrerinnen und Lehrer kommt es an. Gibt es auch viele Studien. Ich glaube, das war so und das ist so und das wird auch so sein. Und insofern ist auch Lehrerbildung ganz entscheidend.
Wir haben ja mit vielen, vielen Menschen schon bisher gesprochen in unserem Podcast, unter anderem auch mit Professor Monika Oberle. Sie ist auch Politikwissenschaftlerin und sie befasst sich generell mit Werten und Demokratieverständnis. Und sie hat für Sie einen Tipp direkt. Und dieser Tipp, dieser Ratschlag zielt mit Perspektive auf das Fach Politik und die politische Bildung auf die Lehrerausbildung.
Erstens, Raum schaffen für Politikunterricht und nicht nur auf die Schulkultur setzen, demokratische Mitbestimmung, sondern beides fahren. Zweitens, ganz zentral auf Lehrerfortbildungen setzen, und zwar dafür auch die Strukturen schaffen, dass Lehrkräfte an Lehrerfortbildungen teilnehmen können. Natürlich Fachlehrkräfte unterrichten lassen und nicht Geschichtslehrkräfte in Bayern mit Schmalspur-Fortbildungen eine Fakultas geben, um Politik zu unterrichten. Dann kommen nämlich die nachwachsenden Lehrkräfte nicht nach, die wirklich dafür ausgebildet sind. Und schließlich das Ganze auch mit Forschung flankieren. Das heißt tatsächlich auch mal reinschauen mit Interventionsstudien, was funktioniert denn hier?
Da hast du einiges dabei, oder?
Ja, aber vieles davon machen wir. Vieles habe ich sogar selber gemacht. Also insofern...
Zum Beispiel?
Komm gleich drauf. Erstens ist es völlig richtig, was wir gerade getan haben, auch gerade bei unserer Neukonzeption des Gymnasiums, der Oberstufe. Wir haben das Fach Politik und Gesellschaft, so heißt es jetzt, also nicht mehr Sozialkunde, sondern Politik und Gesellschaft, gestärkt. Es ist jetzt nicht nur im Zusammenspiel mit Geschichte, sondern es wird in Zukunft eigenständiges Abi-Fach sein können. Es kann auch als Leistungsfach gewählt werden. Insofern haben wir das aufgewertet. Wobei ich auch sagen muss, es ist nicht so, dass das jetzt, wie es im Beitrag ankam, Geschichtslehrer sind mit etwas Fakultas, Sozialkunde oder politischer Bildung, sondern das würde schon sehr ernst auch von den Geschichtslehrern entsprechend genommen. Zusätzlich wird politische Bildung aber nicht nur in dem Fachunterricht, sondern auch in anderen Fächern ist es möglich, ob es Deutsch ist, Religion, vieles. Dann wurde darauf abgezielt auf die Lehrerfortbildung. Gerade findet ja bei uns größtenteils statt, nicht nur, aber zentralisiert dann auch in der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen. Gerade was die Sozialkunde oder politische Bildung anbetrifft, ist vieles nach Tutzing ausgelagert. Ich habe selbst über ein Jahrzehnt dort gearbeitet, auch Lehrerfortbildung gemacht. Gerade in dem Bereich, unterschiedlich nach Schularten, mit vielen sehr, sehr engagierten Lehrern in dem großen Feld politische Bildung, wo Fachleute auch unterrichten, wo wir auch Wissenschaftler dazugeholt haben, wo wir unter anderem übrigens, also jeder Lehrer hat auch verpflichtend Fortbildungen zu machen, eine bestimmte Anzahl. Und was noch dazu gekommen ist, auch in Tutzing wurde angeboten, sogenannte Ferienseminare in den großen Schulferien, jeweils 3 Wochen, auch die waren immer ausgebucht. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer sind freiwillig gekommen. Gutes Zeichen. Insofern läuft da einiges. Man kann immer noch besser werden, aber wir nehmen uns das sehr zu Herzen. Und ich kann da auch für die meisten Kollegen im Landtag sprechen. Für uns ist das natürlich von ganz wichtiger, entscheidender Bedeutung, dass Politik und politische Bildung stattfindet. Gerade in der jetzigen Zeit, die sich in manchem so entwickelt haben, wie wir es nicht erwartet haben, eher auch manches zum Negativen. Und auf diese Herausforderungen Schülerinnen und Schüler vorzubereiten, ihnen die Werte zu vermitteln, über Demokratie zu berichten und nicht nur zu berichten, sondern auch entsprechende Projekte zu haben, das ist ein besonderes Anliegen. Eines will ich in dem Zusammenhang noch erwähnen, das sind, was wir auch machen, wir bilden Schülerinnen und Schülern zu Wertebotschafter aus, die dann die Werte, die sie lernen, auch weitergeben an andere Schülerinnen und Schüler. Also da passiert einiges gerade im Bereich Politik und Gesellschaft.
Herr Piazzolo, schauen wir mal in die kurzfristige Zukunft. Was wollen Sie denn in den kommenden Monaten erreichen?
Naja, wir haben eine ganze Reihe von Themen. In der Bildungspolitik bleibt nie stehen. Man wünscht sich zwar auch viele Lehrerinnen und Lehrer Ruhe an den Schulen, damit man sie in Ruhe auch arbeiten können. Das ist auch wichtig, dass nicht dauernd neue Anforderungen kommen und das noch auf die Schulen, das noch jede Woche wird ein neues Schulfach gefordert. Das sind schon viele Herausforderungen für die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort. Was haben wir im Moment? Das Thema Alltagskompetenz haben wir schon angesprochen. Das ist etwas, was wir gerade auf den Weg bringen, was wir auch vorstellen wollen. Wir haben immer das große Thema Unterrichtsversorgung. Auch in Bayern ist es so. Im Moment dieses Jahr ist die Lehrerversorgung, die Unterrichtsversorgung gesichert. Auch wenn eine Grippewelle kommt, wird es dann immer etwas enger. Im nächsten Jahr haben wir gerade im Grund- und Mittelschulbereich sicherlich auch einen Bedarf, den wir jetzt decken müssen, ja, auch politisch decken müssen, damit die Lehrerinnen und Lehrer da sind vor der Klasse. Die Oberstufe hatte ich erwähnt, auch das ist noch nicht fertig. Wir machen uns natürlich an allen Schularten Gedanken, wie wir auch die einzelnen weiterführenden Schulen attraktiv gestalten können, attraktiver machen können. Ein Thema ist immer auch die Berufsorientierung, sehr wichtig für die Schülerinnen und Schüler, die wenn wir bei der einen oder anderen Schulart auch noch ausbauen wollen. Ein ganz großes Thema, kommen wir vielleicht auch noch drauf, ist natürlich Digitalisierung. Wie machen wir unsere Schülerinnen und Schüler fit auf die Herausforderungen, die kommen? Und was mir persönlich, hatte ich schon erwähnt, am Herzen liegt, ist das große Thema Werte. Auch das ist eines, das in der aktuellen Zeit eine Rolle spielt. Insofern sind es immer so 2 Ziele. Das eine, Das sind die Anforderungen, die von außen, auch von der Gesellschaft, auf die Schulen kommen und die man doch auch wahrnehmen muss. Da habe ich auch noch vergessen, das große Thema Ganztag, ja, das jetzt auch noch kommt, als sogar von der Koalition geforderter Rechtsanspruch für Betreuung von Schülern im Grundschulalter. Das andere ist dann doch, dass auch Schulen eine bestimmte Ruhe auch brauchen, auch im gewissen, würde sagen, bei der Schutzraum und nicht jede gesellschaftliche Herausforderung von Schulen gelöst werden kann. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch Schulpolitik und insofern gibt es immer was Neues.
Ein dynamischer Prozess. Eigentlich wollte ich gerade schon zum Ende kommen, aber ich würde gerne noch kurz nachhaken, weil man kann ja die Anforderungen verbinden, die Sie genannt haben. Also zum einen die Digitalisierung, aber auch die Bedeutung der Werte. Also wie zum Beispiel Respekt in den sozialen Medien. Was haben Sie denn da generell vor, weil Sie eben auch angesprochen haben, dass Sie die Digitalisierung so für wichtig erachten?
Ja, zum einen, wir schauen bei der Digitalisierung vielleicht viel zu viel und es wird zu häufig geschaut auf die Technik. Die ist schon wichtig. Das ist eine Sache, die der Bär kennt. Die Technik muss immer auf dem neuesten Stand sein. Das wollen wir auch. Wir wollen 50.000 digitale Klassenzimmer einrichten und manches mehr. Trotzdem ist das Entscheidende in den Schulen, dass bei aller Technik, es steht immer die Pädagogik im Vordergrund. Also die Technik hat immer der Pädagogik zu dienen. Mir ist ein guter Unterricht mit Kreide an der Tafel lieber als ein schlechter an der Smartboard. Also müssen wir da auch Lehrerfortbildung groß schreiben. Und dann geht es darum, dass es nicht nur Informatikunterricht ist, sondern dass es eben auch Themen gibt wie Medienkompetenz. Die haben wir schon an den Schulen, auch das fächerübergreifend. Sollte man aber auch ausbauen. In einer Zeit, in der jeder Schüler, jede Schülerin mit digitalen Medien zu tun hat, ist es ganz wichtig, die auch einordnen zu können, den Umgang zu lernen, aber auch einschätzen zu können, wie man eine Nachricht auf ihren Wahrheitsgehalt misst. Und all diese Dinge wollen wir an den Schulen auch vermitteln. Das heißt, es geht darum, unsere Lehrerinnen und Lehrer stark zu machen, dass sie das auch vermitteln können. Und dann es an die Schülerinnen und Schüler weitergeben, weil sie in dieser digitalen Welt aufwachsen und sie sich ständig verändert. Und an dieser Stelle darf ich vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen. Neulich zu dem Thema auch diskutiert, hat man ein Forum und nachher kamen zwei ungefähr so 16-Jährige zu mir und sagten, ja, es sei ja ganz erstaunlich, die jüngere Generation würde sich ja ganz anders verhalten als Sie, die 6- oder 7-Jährigen. Und ich fand es dann schon sehr nett, dass die 16-Jährigen schon auf die jüngere Generation schauen und aber deutlich wahrnehmen, was sich schon verändert hat in diesen 10 Jahren. Und genau das ist natürlich auch bei der Schullandschaft. Es wird immer schneller, man muss schneller reagieren. Manche Dinge bleiben bestehen, die wollen wir auch weiter so lassen. Der Lehrer wird immer und die Lehrerin, die große Bedeutung haben und bestimmte Inhalte auch. Aber die Schülerinnen und Schüler fit zu machen für das, was kommt und sie stark zu machen für die Herausforderungen der Gesellschaft, das ist eine Hauptaufgabe und da gehören eben auch Medienkompetenz ganz entscheidend dazu.
Herr Piazzolo, vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie hier bei uns waren und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke ebenfalls.
Wir sind am Ende angelangt. Das war die vorerst letzte Folge von Zukunft Schule. Wir haben sehr viel gelernt. Wir hoffen, ihr auch. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, generell und zu Herrn Piazzolo, dann schreibt uns gerne eine Mail an zukunftschule@br.de.